wieder an zu beten, Vater unser. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.
Heute geht es um das Fasten und ich muss ein Geständnis machen, wie ich das geplant habe, habe ich nicht genau geschaut, dass der heutige Abend in die Ostoktav hineinfällt, wo man sich denkt, jetzt ist doch endlich die Fastenzeit vorbei, jetzt haben wir es hinter uns, aber vielleicht ist es die Vorsehung gewesen, die mich diesen Fehler, wenn es ein Fehler war, machen hat lassen, weil ich glaube, sehr wichtig ist, dass uns bewusst wird, dass Fasten, Opfer bringen, etwas ist, was nicht auf eine bestimmte Zeit beschränkt ist, sondern wirklich zum christlichen Leben dazugehört. Insofern ist es vielleicht sehr gut, dass wir heute darüber reden, wo wir die Ostoktav feiern, um uns dessen vielleicht bewusst zu werden. Ich möchte damit beginnen, aus dem Markus-Evangelium ein kurzes Stück vorzulesen, nämlich eine Frage an Jesus. Markus 2, Vers 18 folgende. Da die Jünger des Johannes und die Pharisäer zu fasten pflegten, kamen Leute zu Jesus und sagten, warum fasten deine Jünger nicht, während die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer fasten? Jesus antwortete ihnen, können denn die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam genommen sein. An jenem Tag werden sie fasten. Also Jesus spricht sich ganz eindeutig fürs Fasten aus und ganz offensichtlich hat es dort seinen Platz, wo Jesus nicht da ist. Jetzt könnte man aber fragen, also jetzt haben wir gerade Ostern gefeiert, Christus ist doch auferstanden. Wir glauben ja daran, dass Christus in seiner Kirche gegenwärtig ist. Er ist ja mitten unter uns. Er hat uns ja versprochen, wo 230 in meinem Namen versammelt, bin ich mitten unter ihnen. Christus gegenwärtig in der Gestalt des Brotes, im Geheimnis der Eucharistie. Also eigentlich, warum fasten wir überhaupt noch? Ja, das Fasten ist doch, müsste eigentlich abgeschafft sein und genau zu dem Schluss sind auch manche protestantische Theologen gekommen. Luther hat gesagt, der hat selber immer wieder gefastet, aber er hat gesagt, es ist eigentlich gefährlich zu fasten, denn man tut es, um Gott zu gefallen. Und das ist ja ein ganz wichtiges Thema für ihn gewesen, die Werkgerechtigkeit, gegen die er das immer wieder gewährt, dass man sagt, ich glaube, ich tue etwas und dadurch werde ich heilig, dadurch werde ich gerechtfertigt. Nur aus der Gnade kann ich gerechtfertigt werden. Das ist ein reines Geschenk Gottes. Das war ihm etwas sehr Wichtiges. Da könnten wir jetzt länger drüber reden, ob da nicht ein Denkfehler dabei ist und so weiter. Aber aus diesem Grund hat Luther mal große Vorbehalte gegen das Fasten gehabt. Zwingli, der Schweizer Protestant und Reformator, er hat gesagt, kein Christ ist zum Werken, die Gott nicht geboten hat, verpflichtet. Er darf also zu jeder Zeit jegliche Speise essen. Ja, also gut. Warum fasten wir, wenn wir daran glauben, dass Christus doch noch da ist, wenn der Bräutigam wirklich bei uns ist? Zuerst einmal hat Christus selbst ein Beispiel gegeben, wenn er 40 Tage in die Wüste gegangen ist, um zu fasten. Christus war sicher nie von Gott entfernt. Christus war immer selbst ganz in Einheit mit dem Vater, ist selbst Gott. Trotzdem hat Christus 40 Tage gefastet. Als Mensch hat es auch notwendig gehabt in seinem Menschsein, um sich vorzubereiten auf sein öffentliches Wirken. Und hat es auch getan, wie sein ganzes Leben, alles was Jesus tut, in Solidarität mit uns Menschen, die wir es notwendig haben, um uns nicht nur ein Beispiel zu geben, sondern um zu sagen, wir Menschen machen das jetzt. Und wir Menschen machen das auch, was Jesus persönlich nicht notwendig gehabt hätte, weil wir sündige Menschen sind. Und da kommen wir schon zum entscheidenden Punkt. Es kann tatsächlich sein, dass uns der Bräutigam genommen ist, aber nicht, weil uns Christus verlassen hat, sondern weil wir Christus verlassen haben. Dann ist uns der Bräutigam nämlich genommen. Und uns kommt es oft vor, wir leben in, Gott hat irgendwie auf uns vergessen, er hat sich von uns entfernt oder sonst etwas, jetzt kommt Gott wieder näher, ja, er kommt wieder in meine Nähe, jetzt kann ich ihn wieder mehr spüren, jetzt kann ich wieder mehr so leben, wie er es von mir haben will, als ob das etwas wäre, was Gott tut. Es sind wir alleine, die das bewirken. Da hat einmal jemand einen sehr schönen Vergleich gebracht, warum wir auf diesen Irrtum kommen können, wie jemand, der in einem kleinen Boot sitzt und ein Seil in der Hand hält und dieses Seil ist an einem Felsen befestigt, am Ufer. Und jetzt zieht dieser Mann an diesem Seil und könnte sich auch denken, schön, ich ziehe den Felsen zu mir her. Der ganze Felsen kommt jetzt zu mir, natürlich bewegt er sich auf den Felsen zu. Ja? Und wir glauben auch oft, ah, der liebe Gott kommt mir jetzt wieder näher, ich kann meine Nähe spüren, der liebe Gott hat sich von mir entfernt. Gott ist immer bei uns, wir entfernen uns von ihm. Und das Fasten hat hier eben seinen Platz. Wir brauchen es. Wir brauchen es, um wieder uns auf Gott auszurichten. Und wie gesagt, Christus hat selbst uns dieses Beispiel gegeben. Es wäre eigentlich sehr sonderbar, darauf zu verzichten, wo Christus selbst es gemacht hat. Also warum soll man jetzt fasten? Warum soll man Opfer bringen? Ein Grund ist einmal, und der erschließt sich sehr gut, wenn man schaut, wie das im Alten Testament stattgefunden hat. Schon ganz von Anfang der Menschheit an wird das beschrieben, dass die Menschen Opfer darbringen. Das ist der Grund für den Konflikt gewesen, den Kain und Abel miteinander gehabt haben, weil ein Opfer angenommen worden ist von Gott, das andere nicht. Worauf ein Streit unter ihnen ausgebrochen ist, in Wirklichkeit auch ein Bild für einen uralten Streit, gerade in der Gegend, wo die Heilige Schrift entstanden ist, zwischen den Viehhirten und den Ackerbauern, die ständig im Krieg gelebt haben. Und das ist bis heute so, dass die miteinander im Kampf sind, weil die gegenseitig die Viehherden über die Ackerflächen treiben und so weiter. Aber man sieht jedenfalls, dass die Menschen schon von Anfang an, und das lässt sich auch anthropologisch belegen, durch Ausgrabungen und so weiter, haben immer schon Opfergaben dargebracht für Gott. Das ist ja eine sehr logische Überlegung, dass man Gott etwas schenken will. Gott verdient es, dass wir ihm etwas darbringen. Von unserer Ernte, am besten immer das Schönste natürlich. Das erste Junge, das geboren wird in einer Herde, das wird als Opfer dargebracht, ja, wird verbrannt, der Rauch steigt auf zum Himmel. Ja. Das ganze Alte Testament ist voll von solchen Opfern, die Gott dargebracht werden. Das ist vielleicht ein Gedanke, der uns ein bisschen abhanden gekommen ist, dass es richtig ist, Gott einfach eine Gabe darzubringen, weil er es verdient. Und zwar ohne Zweck. Na, wer ist das dann? Oder was bringt das jetzt? Oder so. Sondern einfach, weil Gott es verdient, Gott zu ehren, ein Opfer darzubringen. Für die Zeit Jesu, für die Menschen, die es gehört haben, denen er die frohe Botschaft gebracht hat, in ihre Welt hinein, für die war das ein völlig selbstverständlicher Gedanke, ja, dass Gott es gebührt, dass man ihm das Beste darbringt. Anthropologisch wissen wir, in der Geschichte der Menschheit hat es sehr wohl auch gegeben, auch zur Zeit des Alten Testamentes sozusagen in den umliegenden Völkern, dass man gesagt hat, wir wollen Gott das, unseren Göttern dann oft das Beste darbringen. Was ist das Beste? Nur den Erstgeborenen. Dann sind auch Menschen geopfert worden. Wir alle kennen die Geschichte von Abraham und Isaak, die manchen so sauer aufstößt. Wie kann Gott so brutal sein, von einem Menschen überhaupt das zu fordern, dass er jetzt seinen Sohn opfern soll? Nicht, dass Abraham wirklich jetzt sich aufmacht, um Isaak zu opfern, und der Isaak trägt noch das Holz für das Feuer, das dann gezündet wird und so weiter. Fragt noch, wo ist eigentlich das Opfertier? Ja? Das ist eine furchtbare Geschichte, denkt man sich, wie brutal kann das nur sein? Ja? Aber wie immer, wenn man die Geschichte fertig liest, weiß man, worauf Gott eigentlich hinaus will. Und das war ganz wichtig für die damalige Zeit, wo Gott sich Abraham sozusagen vorgestellt hat, ihm gezeigt hat, wer er wirklich ist, diesem Abraham etwas beizubringen, was damals eben noch nicht selbstverständlich war. Ich will keine Menschenopfer. Ich will nicht, dass du mir das Allerwertvollste opferst. Die Menschen sind ausgenommen davon. Ja? Und Abraham hat sehr wohl dann Tieropfer dargebracht, aber das war klar, mein Gott will das nicht. Das ist ja die eigentliche Botschaft der Geschichte für alle, die sich das schwer tun damit. Wie gesagt, der ganze Tempelgottesdienst dann in späterer Folge, auch dann, wie dann der Tempel gebaut worden ist, war ein Opfergottesdienst. Ein Gottesdienst mit einem Brandopferaltar, der vor dem Allerheiligsten gestanden ist, also wo die Bundeslade aufbewahrt worden ist. Dort haben die Menschen dann ihre Tiere hingebracht, Und der Priester hat sie für sie sozusagen als Rauchopfer dargebracht. Ja. Das ist ein genauer Ritus, das waren oft sehr, sehr viele pro Tag, die hier geopfert worden sind. Das muss man einfach wissen, damit man versteht, was dann passiert. Denn im Neuen Bund, im Neuen Testament gibt es diese Art von Opfer ja nicht mehr. Die Christen haben ja keine, bringen ja keine Tieropfer da, von Anfang an nicht. Ja. Warum denn nicht? Warum hat man damit aufgehört, wo es vorher doch etwas so Heiliges war? Wenn ich auf diese alten Opfer schaue, verstehe ich, und das wird natürlich auch von Paulus dann sehr genau beschrieben, dass das sozusagen ein Vorausbild war auf das, was jetzt passieren wird mit Jesus Christus. Das, was Jesus Christus am Kreuz tut, ist, er bringt ein Opfer dar. Und zwar wirklich diesmal etwas, wo man sagt, also da kann es mehr nicht mehr geben. Es kann kein großes Opfer mehr bringen. Es ist unmöglich, dass jemals ein größeres, schöneres, vollkommeneres Opfer dargebracht wird, als dass Gott Mensch wird und sich selbst hinschenkt. Sich selbst als Opfer darbringt. Ja? Und wieder, wenn sich jetzt denken, also was ist das für ein Vater, der seinen Sohn sterben lässt und so weiter, muss man immer mitbedenken, dass der Sohn ja selbst, auch wenn er es im Gehorsam getan hat, was ein sehr wichtiger Aspekt ist, aber ja immer eins ist, auch der Sohn will dasselbe wie der Vater. Auch wenn es etwas von ihm fordert. Ja? Das war ja nicht leicht für Jesus. Er hat ja Angst gehabt vor dem, was da passiert. Aber er hat dieses Opfer dargebracht. Wir wissen, dass Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Muss man sich überlegen. Für den Sohn Gottes war das echt eine Herausforderung, dieses Opfer darzubringen. Noch dazu, weil Jesus ja gewusst hat, was da auf ihn zukommt und das Opfer nicht nur in den Schmerzen des Leibes bestanden hat, die schon gewaltig sind und furchtbar und allein die möchte man sich schon nicht vorstellen, sondern weil ihr Christus tatsächlich alles Böse dieser Welt tatsächlich getragen hat, unsere Sünden. Das heißt, wir erleben das ja schon manches Mal, wenn man gehasst wird von einem Menschen, ist das ja kein schönes Gefühl. Das kann einem durch und durch gehen und ist furchtbar. Und je mehr man diesen Menschen liebt, desto schlimmer ist es, wenn man von ihm gehasst wird und verleumdet wird und gequält wird und sonst etwas nicht. Man muss sich überlegen, Christus liebt die Menschen so wie niemand anderes lieben kann, ja, unendlich. Und er leidet durch diese Menschen das, sie verraten ihn, sie verspotten ihn, sie schlagen ihn ans Kreuz. Und jetzt nicht nur die Menschen, die damals gelebt haben, sondern die Menschen aller Zeiten. Jesus hat die Sünden aller Welt, alle erlebt. Das ist das Opfer Christi. Und das kann man sich nicht vorstellen, wie unglaublich furchtbar das sein muss. Und hat dann eben die als Antwort darauf nicht, was er als Gott tun kann, zu sagen, so, diese Menschen verdienen den Tod, sie werden ausgelöscht, was auch immer, es wäre nicht ungerecht gewesen, sondern antwortet auf diesen Hass, auf dieses Böse mit der Liebe. Ja? Und das ist unsere Erlösung. Ja? Unsere Erlösung geschieht durch dieses Opfer Christi. Also nicht nur, weil Jesus jetzt sozusagen einen Tod erlitten, nur unter Anführungszeichen, einen Tod erlitten hat, den damals viele Sklaven, die entlaufen sind oder auch Verbrechen begangen haben, erlitten haben, nämlich gekreuzigt worden ist, sondern das, was Christus erlebt hat und erlitten hat, war noch viel, viel mehr, weil er als der er ist, noch ganz andere Dinge wahrgenommen hat und auch wirklich, das ist eine Wirklichkeit, nicht nur eine Symbolik, die Sünden der Welt auf sich geladen hat. Da dieses Opfer bringt nun Christus da und jetzt plötzlich erscheint alles das, was man so aus dem Alten Testament weiß. Also wenn jemand eine Herde hat, dann hat er das erstgeborene männliche Stück genommen. Es durfte nicht krank sein, ja, sonst musste das ein gesundes Stück sein, noch ohne gebrochene Beine oder so. Ja. Und dieses Stück wurde dann als Opfer dargebracht, ja, weil Gott gebührt natürlich das Beste. Da kann man sich logisch denken, natürlich jetzt ein Hirte, der, sagen wir es nicht so fromm ist, denkt sich, na, jetzt nehme ich irgendein Grevecherstück, das brauche ich eh nicht, das geht eh bald ein, opfer ich halt das, nicht? Nein, er hat immer das Beste genommen. Ja. Und plötzlich versteht man vieles, worauf die Evangelisten so einen Wert legen. Nicht? Warum ist das so wichtig, dass jetzt, wenn der Sabbat herankommt und den Gekreuzigten die Beine zerschlagen werden, das hat man gemacht, damit sie sich nicht mehr abstützen können und dann sind sie erstickt am Kreuz, also schnell gestorben, war sozusagen eine Beschleunigung des Todes, dass man das bei Jesus nicht gemacht hat, weil er schon tot war, sondern deswegen hat mir der Soldat mit der Lanze in die Seite gestoßen. Ja, wenn man sich denkt, na gut, so plötzlich fließt Blut und Wasser heraus. Wenn man so den Tempelgottesdienst des Alten Testamentes vor Augen hat, wird dann plötzlich klar, aha, also dem Opfer wird kein Bein zerschlagen, das ist ja verboten. Ja? Und das Blut, das auch von den Opfertieren aufgefangen worden ist, hat es den eigenen Ritus gegeben und so weiter, das kommt jetzt herab, sozusagen, das fließt aus Jesus heraus. Ja? Also deswegen ist das für die Evangelisten, die Menschen, die es gesehen haben, die ja fromme Juden waren, plötzlich so klar, das ist jetzt das Opfer. Ja? Was ist das Opfer, das Christus bringt? Und das ist sehr wichtig, dass wir das sehen. Wenn man alles, was Christus tut, so ein bisschen verniedlicht oder umdeutet, dann wird man niemals zum Kern der Sache kommen, niemals das Wesen erkennen. Ich habe heute zufällig im Radio eine Sendung gehört. Im Radio, im Auto schaue ich immer wieder, ob es irgendwelche lustigen Sender gibt. Und es gibt einen sehr originellen Sender, der nennt sich Radio Orange. Weiß ich, kennt das jemand? Das ist ein freies Radio. Und da werden dann also, war eine Sendung über Tierrechte und es hat dann Menschen gegeben, die haben so eine Demonstration für Tierrechte gemacht. Und es wurde in irgendeiner Aktion verboten, das weiß ich nicht genau, auf jeden Fall ist darum gegangen, dass Menschen sich als Tiere verkleidet kreuzigen lassen. Und dann haben sie irgendwo einen Theologen ausgegraben, der ihnen also erklärt hat, wie toll das wäre, wenn man sowas machen kann und dass das also aus irgendwelchen kleinkarierten Gründen verboten worden ist, weil Christus natürlich gelitten hat, um zu zeigen, dass Leid schlimm ist und auch Tiere leiden und so weiter. Aber der hat das völlig umgedeutet. Ja? Das war nicht mehr von der Lösung der Welt die Rede, sondern das war einfach so, ja, Jesus hat auch weh getan, sozusagen. Da ist viel mehr passiert. Das nennt man das Opfer Christi. Es ist ein unüberbietbares Opfer, das da dargebracht worden ist. Und dieses Opfer wird übrigens, darüber haben wir an anderer Stelle schon öfter gesprochen, gegenwärtig, wenn wir die Heilige Messe feiern. So, warum rede ich so ausführlich darüber? Weil nur wenn wir das sehen, können wir überhaupt zu begreifen beginnen, warum es einen Sinn macht, wenn wir heute Opfer bringen. Es geht hier nicht darum, dass jetzt sagt, so, jetzt hat Jesus Schmerzen empfunden, jetzt müssen wir ein bisschen mitmachen, es muss auch uns ein bisschen wehtun und dann ist der liebe Gott zufrieden. Der hat überhaupt nicht verstanden, worum es bei diesem Opfer gegangen ist. Christus selbst zitiert den Propheten Hosea, wenn er sagt, Barmherzigkeit will ich nicht Opfer. Ja? Nämlich, wo er sich gegen dieses Leistungsdenken wendet. Ja? Wenn man sagt, möglichst viel und möglichst hart muss es sein, dann ist es ja besser und je mehr es wehtut, desto besser ist es. Ja? Ein Opfer heute zu bringen, heißt, dass man versucht, Christus ähnlich zu werden. Und Opfer können sozusagen sehr viele verschiedene Facetten haben, die wir bringen. Ich finde, es wäre einfach schon schön, zum Beispiel Opfer auch zu bringen, im Sinne der Abtötung. Das Wort Abtötung ist ein Begriff aus der klassischen Lehre des asketischen Lebens oder des geistlichen Lebens. Wir müssen aufpassen, das kann man vielleicht mit neuen Begriffen anders erklären, aber ich bin immer dafür, dass man auch die alten Begriffe nicht ganz unter Tisch fallen lässt, wenn man sich dann nicht mehr auskennt, wenn man dauernd alles neu benennt. Mit Abtötung ist gemeint, dass man sozusagen seinen Körper, seinen Leib im Griff hat. Ja? Wenn man so will, ist es eine Übung gegen Wehleidigkeit. Ja? Also ich traue mich zu sagen, dass einem das vielleicht heute schon auffallen kann, dass es wirklich Wehleidigkeit gibt. Also da ist zu kalt, da zieht's. Der Sitz ist zu hart und der ist zu weich und das Bett geht nicht und weiß ich was. Und wehe, ich habe irgendwann einmal ein gut bisschen ein Hungergefühl und wehe, Durst darf ich sowieso nie haben und wenn ich was trinke, dann muss es genau das sein, was ich haben will und so weiter. Und wehe, das passt alles nicht. Ja. Ich glaube, es tät uns ganz gut, uns ein bisschen abzutöten. Ja. Ein bisschen uns selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Abtötung heißt nicht, dass wir uns töten, sondern dass wir diese Unmäßigkeit töten. Dass wir dieses ständig nur auf die eigene Befindlichkeit zu schauen, die eigene Wellness, ja, das sind auch neue Begriffe, ja, immer nur, dass es mir eh angenehm ist, eh bequem ist, und so, das ist nicht das Wichtigste. Ja. Und gestern haben wir ein bisschen ein Gespräch darüber geführt, auch wenn man jetzt zum Beispiel die Liturgie feiert. Ich habe vorher gesagt, die Heilige Messe ist die Gegenwärtigsetzung dieses Kreuzesopfers. Wenn ich die Liturgie nur nach äußeren Dingen beurteile, ist eh schön, ist eh warm genug, ist eh die Musik nett genug und so weiter, gehe ich an dem vorbei, was ich da eigentlich feiere, nämlich das Opfer Christi. Vielleicht ist es gut, wenn die Kirche mal kalt ist. Vielleicht ist es gut, wenn es auch ein bisschen hart zum Sitzen ist. Ja, vielleicht ist das ganz richtig. Ich nehme teil am Opfer Christi. Ja, vielleicht komme ich dadurch sogar mehr zum Eigentlichen. Und in diesem Sinne kann man durchaus selbst nach Dingen suchen, und das ist dann eben das Fasten, wo ich sage, da verzichte ich einmal auf etwas, eben um ein bisschen zu trainieren. Ja? Ich hätte jetzt Lust auf ein Cola, ich trinke es nicht, oder auf ein Bier oder was weiß ich. Nein, lassen wir es weg. Tut mir ganz gut. Ja? Und ich glaube, es ist ganz wesentlich, dass das nicht nur auf die Fastenzeit beschränkt bleiben muss, diese Abtötung. Ja? Okay, das ist ein bisschen unbequem, macht nichts. Ja? Wobei auch hier muss man aufpassen, dass es immer im richtigen Geist geschieht. Ich habe das, glaube ich, einmal schon zitiert. Der heilige Philipp Neri, der so ganz bodenständig die Menschen das geistliche Leben beigebracht hat, hat gesagt, wahre Abtötung ist 3 Finger breit und hat diese 3 Finger dann immer auf die Stirn gelegt und damit gemeint, das findet vor allem hier im Kopf statt, nämlich da geht es nicht um die Dinge, die ich mache, sondern wie ich sie mache, was sie mit mir macht. Also ich glaube, ich habe schon einmal erzählt, aber es ist eine sehr lustige Geschichte, wo ihm ein junger Edelmann um Erlaubnis gebeten hat, weil der heilige Philipp war sein geistlicher Begleiter, ein Bußhemd tragen zu können. Ja, das ist ein Bußhemd, das ist ein bisschen aus der Mode gekommen, das hat man unter der üblichen Kleidung getragen, es war halt ein raues Hemd, damit es schon ein bisschen unbequem ist. Ja, Abtötung. Und damals hat das noch jeder gewusst, was das ist. Ja, das war nicht so wie heute, dass man das irgendwo im Museum gesehen hat, damals war es ein allgemein normaler Gegenstand des geistlichen Lebens. Was hat der heilige Philipp diesem jungen Mann gesagt? Sagt, ja, also du kannst den Bußhemd tragen, aber über der normalen Kleidung. Ja? Und der hat also seine elegante Kleidung gehabt und hat darüber dann dieses Bußhemd getragen, was natürlich jetzt ein bisschen lächerlich ausgeschaut hat und genauso hat es auch gewirkt, die Leute haben ihn ausgelacht dafür und er hat bis zum Ende seines Lebens dieses Bußhemd über der normalen Kleidung getragen. Die Abtötung war größer. Ja? Weil er sich selber nicht mehr so wichtig genommen hat. Das ist das, worum es dann eigentlich gegangen ist. Ja? Also das ist immer der Sinn der Abtötung eines Opfers, dass man sich selber ein bisschen zurücknimmt. Eigene Bequemlichkeit, ja, jemand anderen voraussetzen. Die Klöster haben das natürlich immer schon gemacht. Es gibt dann Klöster, die haben kein Fleisch gegessen und gefastet, waren aber auch immer ein bisschen trickreich, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu sehr, wo man gesagt hat, naja, also alles, was im Wasser ist, ist ja erlaubt, das ist ja dann Fisch, also auch dann Frösche sind ja auch, und Froschschenkel und dann Biber eigentlich ja auch, die wurden ja auch dort, also da war man sehr erfinderisch. Eine Geschichte, die ich besonders gern habe, in Rom hat man dann erfahren, dass diese Benediktiner und so da nördlich der Alpen, die trinken da irgendein komisches Getränk, Bier und brauen das noch und Alkohol. Und das Fastenbier ist ja besonders stark, ja, das wird ja heute noch Starkbier. Und der Papst hat sich irgendwann erkundigt, also geht euch das in Ordnung? Ja? Was hat man gemacht? Sagt, naja, kein Problem, wir schicken also so ein Fassbier nach Rom. Aber sie haben das natürlich im Hochsommer gemacht, also es wurde dann irgendwie mühsam über die Alpen geschafft, da wieder im Eselskarren, völlig verdorben angekommen. Der Papst hat gekostet und gesagt, ja, das dürfen Sie ruhig trinken. Also deswegen gibt es eine sehr schöne Biertradition in den Klöstern. Also man kann natürlich auch sehr trickreich sein und sich ein bisschen in die Tasche lügen und so. Aber sich überlegen, fürs eigene Leben, ob es wirklich diesen Zweck erfüllt. Ja? Sich selbst in Zucht zu nehmen, ja? Sich abzutöten, sich selbst... Eben nicht selbst im Mittelpunkt des Kosmos zu stehen, sondern Christus steht im Mittelpunkt meines Kosmos. Das ist der Sinn der Abtötung. Wie gesagt, das kann körperlich stattfinden, darf man nicht unterschätzen, aber sehr wohl muss es geistig auch stattfinden. Und jede körperliche Abtötung muss immer einen geistlichen Aspekt haben. Wenn es nur beim Körperlichen bleibt, wäre es zu wenig. Und am Ende trage ich 20 Bußhemden und 40 Bußgürtel und bin wahnsinnig stolz und denke, ich bin der tollste Mensch überhaupt und der Heiligste, dann bringt das überhaupt nichts. Ja? Das sollte eigentlich demütig machen. Etwas, was es gibt, wenn man opfern will, ist es auch, dass man das Leid aufopfert. Auch das ist ein alter Begriff und das wird dann versucht, durch andere Zeug zu ersetzen. Tun wir das nicht, weil am Ende kennt man sich nicht mehr aus. Was bedeutet es, das Leid aufzuopfern? Ich habe das einmal ganz arglos in St. Rochus, wie ich dort Pfarrer war, oder war ich noch Kaplan, war irgendwas für Jugendliche, eine große Aktion, Weltjugendtag, und da habe ich dann in den Wochenzettel hineingeschrieben, ich bitte sehr um das Gebet und auch um Opfern für diese Veranstaltung. Boah, da habe ich mir was anhören können. Mit Leuten, die kommen aufgeregt, wie kann man da zum Opfern aufrufen und so weiter. Opfern ist eine Form des Gebetes. Und zwar eine unglaublich schöne und wirkungsvolle. Ja? Nämlich, dass ich sage, die Dinge, die mir schwerfallen, ja, die schenke ich jetzt her. Und da muss man sich oft gar nicht Dinge ausdenken. Ja, es ist vielleicht oft sogar viel vollkommener, wenn ich bereit bin, die Dinge anzunehmen, die mir begegnen. Dass ich nicht mehr jetzt sozusagen feierlich irgendwas denke, das werde ich jetzt machen für dieses oder jenes Anliegen, sondern nein, die mühsame Nachbarin, die grüße ich heute freundlich. Und okay, das muss ich, habe ich jetzt gerade zu ertragen, das schenke ich jetzt für dieses Anliegen her. Ja? Und das mache ich gern. Ja? Also dann motschke ich auch nicht mehr drüber, sondern dann mache ich es, weil dann gebe ich dieser Sache einen Sinn. Das hat Christus gemacht. Das ist das, was Christus mit dem Kreuz gemacht hat. Ja? Das ist nicht so, dass man sagt, das Kreuz, es gibt Hymnen auf das Kreuz, aber nicht so, weil es so wunderbar ist, wenn ein Mensch gequält wird und umgebracht wird und verraten wird, sondern weil Christus etwas daraus gemacht hat. Und so können wir es mit unserem Leid auch machen. Wir können es aufopfern. Das opfere ich jetzt für meine Kinder auf, dass sie zum Glauben finden. Das opfere ich jetzt für die Firmlinge auf. Das opfere ich jetzt für die Erstkommunionkinder auf. Das opfere ich für meine kranke Großmutter auf. Was weiß ich, alles. Ja? Das ist ein echtes Gebet, dass ich es bewusst sage, das schenke ich dir jetzt. Und ab dem Moment bin ich auch dem Leid nicht mehr böse. Ich darf verraten, es hört dann nicht, also wenn es zum Beispiel körperliche Schmerzen sind, es tut dann nachher nicht weniger weh. Aber ich gebe diese Sachen einen Sinn. Das nennt man Aufopfern. Christus spricht einmal zu seinen Jüngern und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie damals noch gar nicht verstanden haben, was er meint, weil das für sie ja nicht in ihrer Welt nicht vorhanden war. Zu allen, sagte er, steht sogar, Lukas 9, 23 folgende, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt? Nämlich, ich könnte mir vorstellen, dass sie sich, was meint jetzt Jesus, da zieht man gemütlich durch Galiläa, sitzt an einem schönen See und Jesus erzählt von der Liebe des Vaters im Himmel und plötzlich sagt er so etwas. Was heißt der Kreuz? Was haben wir mit dem Kreuz zu tun? Das muss man sich überdenken, das war lange vor dem Leiden Jesu. Ja? Ja? Und Jesus hat schon darauf hingewiesen, wer mein Jünger sein will, nehme täglich sein Kreuz auf sich. So folge ich mir nach. Wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Ja? Und das haben wir, für die ersten Christen war das ja wirklich dann auch Lebenswirklichkeit, dass es geheißen hat, halte ich zu Jesus, das bedeutet auch dafür zu sterben, oder verleugne ich ihn, dann habe ich Chancen zu überleben. Das war echt die Entscheidung, die sie treffen mussten. Allerdings glaube ich, dass diese Entscheidung auch in unserer Lebenswelt viel öfter zu fällen ist, als wir glauben. Nämlich, sein Leben verlieren bedeutet nicht nur wirklich umgebracht zu werden, sondern sein Leben verlieren heißt auch wieder, nicht das zu machen, was ich mir jetzt gerade einbilde. Nicht das zu machen, was mir gerade lustig ist, worauf ich Lust habe. Sondern es zu verlieren, weil Jesus was anderes von mir will. Oder auch ein anderer Mensch etwas anderes von mir will. Ja, einem anderen zu gefallen. Nicht ich stehe im Mittelpunkt des Kosmos, sondern Christus. So kann ich mein Leben verlieren und dieses Leben gewinnen, ist natürlich auch die Auferstehung gemeint. Aber diese Auferstehung kann ich auch schon erleben. Jetzt habe ich auf alles verzichtet, jetzt bin ich dem zuliebe, jetzt habe ich das gemacht. Und jetzt, weil ich weiß, dass das gegen die Gebote ist, habe ich darauf etwas verzichtet. Mein Leben ist eigentlich schöner geworden, dadurch komme ich plötzlich drauf. Ja, ich habe mein Leben gewonnen. Wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt, sagt Jesus. Diese Weise merkt man, dass Jesus uns wirklich dazu bringen will, eben nicht unsere Hoffnung immer nur auf diese weltimmanenten Dinge zu setzen. Dann ist mein Leben gut, wenn ich mich wohlfühle. Mein Leben ist gut, wenn ich gut bin. Die Sünde macht mein Leben kaputt. Ja? Ich kann als kranker Mensch heil sein und ich kann voll im Saft stehen, aber als sündiger Mensch sozusagen das Heil verloren haben. Nicht diese Welt bringt mir die Erlösung, sondern die ewige Welt. Ja? Das ewige Leben. Diese Erlösung kommt nicht von dieser Welt. Und so, wenn ich das so wahrnehme, dann werde ich sogar Dinge, die eben Leid bedeuten, gerne annehmen sogar, weil ich weiß, jetzt werde ich noch enger mit Jesus verbunden. Ich weiß nicht, welcher Heiliger das gesagt hat, aber ich glaube, man muss nachschauen, aber irgendein Heiliger, wo es, glaube ich, daran gegangen ist, dass er als Märtyrer zu sterben in Gefahr ist, sagt, also ich bin sofort bereit, für Christus zu sterben, aber auch gerne bereit, weiterzuleben, damit ich auch noch mehr leiden kann mit ihm. Wo man sich denkt, das ist ja völlig verrückt und diese Leidverliebtheit und so weiter. Aber wenn man sieht, dass die Liebe Christi darin besteht, ihm besonders nahe sein zu wollen, ja, dann kann man das verstehen, dass Heilige so etwas sagen. Ja. Paulus sagt, Kolosserbrief 1, 24, jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Interessant. Ich habe vorher beschrieben, und das ist ja etwas, was Paulus zum Zentrum seiner Verkündigung macht, logischerweise, weil es auch das Zentrum unseres Glaubens ist. Im Kreuz hat Jesus vollkommen alles bewirkt. Er hat ein vollkommenes Opfer dargebracht. Ja. Mehr geht nicht, als dass der völlig sündenfreie, nur liebende Sohn Gottes sich hinschenkt. Was soll es noch mehr geben, als dass Gott selbst sich hinschenkt? Es gibt nichts Größeres, kann es nicht geben. Wie kann es denn aber sein, dass Paulus sagt, ich ergänze, was noch fehlt? Und da ist typisch ein Denken dahinter, was eigentlich unglaublich schön ist, und er hat sicher recht damit, was sich inspiriert, wie er das geschrieben hat, dass Christus, wenn man das jetzt ein bisschen menschlich ausdrücken will, sozusagen noch etwas freigelassen hat für uns. Wir dürften, wenn wir jetzt leiden, nicht nur sagen, es wird eh schon wieder besser und ich halte mich an Jesus und dann werde ich schon ertragen und so weiter, sondern wir dürfen uns bewusst sein, ich bin jetzt dabei, die Welt zu erlösen. Ich verbinde mich mit Jesus, ich ergänze jetzt noch das, was noch fehlt. Jesus und ich, wir erlösen jetzt die Welt. Ja, ich halte mich an Jesus, mein Leid, das ich auf mich nehme, das tue ich jetzt. Ja, damit erlöse ich mit Jesus die Welt. Was für ein Gedanke. Ja. Wie schön ist das, so etwas sozusagen wahrnehmen zu können. Ein Aspekt, der auch ein bisschen unpopulär geworden ist, aber ich glaube, den man auch, glaube ich, in Erinnerung rufen sollte, ein Aspekt des Leidens ist der Buße. Dass man Buße tut. Christus hat Buße getan für die ganze Welt. Und man denkt sich oft, ja, ist das notwendig? Der liebe Gott, der Vater legt doch nicht Wert darauf, dass sein Sohn leidet, damit uns unsere Sünden vergibt. Ja. Es ist immer ganz gut, wenn man das Verhältnis zu Gott, das wir haben dürfen, diese Freundschaft mit Gott, auch ein bisschen in Vergleich setzt zu einer ganz menschlichen Beziehung, die man haben kann. Was passiert, wenn zwei Menschen, wenn ein Mensch den anderen kränkt, ihm was antut? Ja? Natürlich kann es zur Verzeihung kommen, wenn der dann sagt, es tut mir leid. Ja? Was weiß ich, der Ehemann sagt irgendwas ganz Blödes zu seiner Frau, die den ganzen Tag sich abgekragelt hat und er hat das nicht wahrgenommen und hat sich sehr gekränkt damit. Ja? Und sie kann ihm aus Herzen verzeihen und sie sind wieder ganz gut. Aber ist schon schön, wenn er nachher dann noch ohne was zu sagen in die Küche geht und den Abwasch macht. Warum nicht? Ja, Buße tut. Einfach zeigt, ja, ich habe da noch was zu machen. Ja? Das ist gemeint. Dass wir einfach auch bewusst sind, dass wir auch Genugtuung leisten können für unsere Sünden. Immer in dem Bewusstsein, allein könnte ich es nicht. Ja? Es wäre falsch, eine Häresie zu glauben, wenn ich jetzt, weiß ich was, ich habe jetzt eine Sünde gemacht und da muss ich mich jetzt 2 Jahre lang durchgeißeln oder Bußhemden tragen und dann ist das wieder aufgewogen, so funktioniert das nicht. Ich kann selber meine Sünden mir nicht vergeben oder wieder gut machen. Das hat Christus gemacht. Christus, Gott vergibt sie mir. Aus freien Stücken auch. Ja. Aber es ist trotzdem richtig, etwas beizutragen zu dieser Buße. Es ist nicht falsch, zu sagen, jetzt muss ich was Schwieriges machen, ja, das passt schon, ich habe auch in meinem Leben schon genügend Sünden begangen, mache ich das jetzt auch einmal. In diesen Gedanken sozusagen auch in sich zu haben, eben diesen Gedanken der Buße. Wir kennen das, hoffentlich, wenn wir beichten gehen, dass man ein Bußwerk aufbekommt. Als Priester habe ich gelernt, und das bestätigt auch die Erfahrung, die man hat, dass es sehr klug ist, keine zu großen Bußen aufzugeben, ja. Also kann sehr mühsam sein, wenn man sagt, und jetzt bitte jeden Tag dieses Gebet und aus dem Buch noch das lesen und dann das. Und das ist da so kompliziert, er schafft das gar nicht, weil aus äußeren Gründen vielleicht nicht, also wieder vergessen, was er machen soll, sondern dass die Buße relativ klein ist und eigentlich nur ein Symbol ist, aber durchaus etwas Konkretes sein soll. Ja? Dass ich als Buße etwas mache, was vielleicht auch in Verbindung steht mit den Sünden, die ich begangen habe, um versuchen auch wieder ein bisschen was gut zu machen. Ja? Wenn ich einem anderen Menschen was angetan habe, sowieso auch ihm, diesen Menschen gegenüber, es wieder gut zu machen. Wenn ich was gestohlen habe, sowieso auch den Schaden wieder gut zu machen und so weiter. Aber auch dieses Wiedergutmachen Gott gegenüber als eine Wirklichkeit wahrnehme. Und wie gesagt, das ist immer nur eine Kleinigkeit, wo die ich dazugeben kann zu der Wiedergutmachung, die Jesus für uns geleistet hat. Das war eigentlich das, was man über das Opfer sagen kann. Man könnte natürlich noch mehr sagen. Aber als zweiten Punkt geht es jetzt um das Fasten an sich. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, wir haben jetzt mehr oder minder erfolgreich die Fastenzeit hinter uns gebracht. Ich denke, dass jetzt ist das doch vorbei. Fasten gehört zum christlichen Leben an sich dazu. Und ist auch ein Punkt, und darum geht es ja auch, das war die Idee dieser Vortragsreihe, die Säulen des Christentums, dass man schaut, was bedeutet das konkret für mein christliches Leben, was gehört eigentlich dazu, was macht man da so? Und da gehört eben das Fasten ganz wesentlich dazu. Und jetzt muss ich etwas Furchtbares sagen, was vielleicht vielen gar nicht mehr bewusst ist. Fasten man nicht nur in der Fastenzeit, sondern es ist ein Kirchengebot, jeden Freitag zu fasten. Ja. Klassischerweise ist das Freitagsopfer das, dass man kein Fleisch isst. Das war also lange Zeit bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil und ist in manchen Ländern noch heute noch so, dass die Katholiken verpflichtet sind, am Freitag auf Fleischgenuss zu verzichten. Das hat einen sehr schönen Aspekt, nämlich dass es etwas Gemeinschaftliches auch ist. Ja, also wir haben so ein bisschen das Tradition, in manchen Kantinen ist halt Freitag dann der Fischtag oder sonst was. Aber in Wirklichkeit ist das eigentlich das Opfer, das man bringt als Fastenopfer, weil jeder Freitag eine kleine Fastenzeit ist, so wie jeder Sonntag ein kleines Osterfest ist. Also wir haben diesen Kreislauf immer wieder neu. Aber nur Ostern feiern ohne vorher zu fasten ist ein bisschen blöd. Sollten wir das Freitagsopfer auch wirklich ernst nehmen. So steht sogar im Kirchenrecht, Kanon 1250. Bußtage und Bußzeiten für die ganze Kirche sind alle Freitage des ganzen Jahres und die österliche Bußzeit. Kanon 1251, Abstinenz von Fleischspeisen und von einer anderen Speise entsprechend der Vorschriften der Bischofskonferenz ist zu halten an allen Freitagen des Jahres, wenn nicht auf einen Freitag ein Hochfest fällt. Abstinenz aber und Fasten ist zu halten am Aschermittwoch und Karfreitag. Also was heißt das? Was? Ich erkläre es gerade, ja, ich erkläre es, wie es funktioniert. Jeden Freitag ist das Fastengebot, kein Fleisch zu essen. Wenn die Bischofskonferenz nicht etwas anderes sagt, die österreichische Bischofskonferenz hat etwas anderes gesagt und hat gesagt, man kann es dieses Fleischopfer auch durch ein anderes Opfer ersetzen. Also man kann auch Fleisch essen und dann dafür an den Freitag nicht fernschauen. Oder keinen Alkohol trinken oder nicht rauchen, wenn man Raucher ist. Oder was weiß ich. Ja? Also man kann auch ein anderes Opfer bringen, aber das ist jetzt von dem eigenen Gewissen, dass man sich nicht so leicht macht, sondern halt wirklich ein entsprechendes Opfer bringt. Nicht? Und an zwei Tagen des Jahres, nämlich der Aschermittwoch und der Karfreitag, gibt es das sogenannte Abstinenzgebot. Nämlich, dass man nur einmal am Tag sich überhaupt sättigt. Nur einmal am Tag sich satt isst. Ja? Also am Karfreitag und am Aschermittwoch isst man kein Fleisch. Das gilt für alle, auch in Österreich. Und nur einmal, man isst nicht, also man hat nicht zwei Sättigungsmahlzeiten an dem Tag. Das ist das Gebot für alle. Es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten und eigentlich sehr traurig, weil das sehr wesentlich ist. Das verpflichtet alle ab dem 14. Lebensjahr, dass sie kein Fleisch essen. Und das Fastengebot, also dass man nur einmal am Tag sich sättigt, alle Volljährigen bis zum Beginn des 60. Lebensjahres. Und da steht extra noch drinnen, das Kirchenrecht, nicht? Die Seelsorger und die Eltern sollen aber dafür sorgen, dass auch diejenigen, die wegen ihres jugendlichen Alters zu Fasten und Abstinenz nicht verpflichtet sind, zu einem echten Verständnis der Buße geführt werden. Also für die unter 14-jährigen Kinder ein Wiener Schnitzel Wettessen zu veranstalten, ist nicht eine gute Idee am Aschermittwoch. Auch ein Heringschmaus fällt darunter, würde ich jetzt einmal sagen. Auch für die 60-jährigen kein Wiener Schnitzel Wettessen. Ja. Gut. Also ich glaube, ganz interessant, dass eigentlich die Kirche, auch wenn es jetzt also streng klingt, für die Fastenzeit sehr wenig sagt. Ja, das betrifft zwei Tage in der Fastenzeit und den Freitag für das ganze Jahr. Was muss ich jetzt eigentlich in der Fastenzeit fasten? Müssen gar nichts. Und das finde ich, ist kein Zufall. Ja, die Kirche, manchen Dingen ist sehr genau. Bei der Fastenzeit nicht. Bei der Fastenzeit gibt es nicht genaue Vorschriften. So viel darf man essen, das sollte man nicht essen, das und so weiter. Sondern es geht einfach um die prinzipiellen Dinge, die Fastenzeit prägen, das Fasten, das Beten und die Werke der Nächstenliebe. Und es ist sicher bewusst so, dass der einzelne Christ sich auch selbst anstrengen muss, um da Dinge zu finden. Um seine Liebe sozusagen sollte ihn treiben, sich da wirklich selbst ein Programm zu machen. Ja? Und interessanterweise, das merke ich immer wieder auch bei recht fernstehenden Menschen, dass das eigentlich attraktiv ist. Menschen denken, ja, Fasten hat was. Ja. Bei den Ministranten habe ich das immer eingeführt, auch eben, um auch die unter 14-Jährigen an diesen Gedanken zu gewöhnen. Bringe ich immer ein Glas mit, die auf dem, wo da hinten drin stehen, da sind so Streifhalt drinnen mit Vorschlägen für Fastenopfer. Da sind lauter verschiedene Sachen drinnen, die auch ein bisschen kreativer sind, also das einmal aufs Nachsalzen verzichten, wenn man was isst, oder einmal in der Nacht auf den Kopfpolster verzichten, oder in Wien habe ich das drin gehabt, das habe ich hier rausgenommen, das war eine Lebenswirklichkeit, nicht mit dem Aufzug fahren, sondern zu Fuß gehen, das haben wir viele, weil ich im vierten Stock gewohnt, da fahrt man im Aufzug, da zu Fuß gehen, nach der Schule, wie ist was, ja? Und solche Sachen halt nicht, also man kann ruhig ein bisschen kreativ sein, da, ich habe es immer freiwillig ziehen lassen, ich habe gesagt, aber sportlich ist, wenn einer zieht, dann macht man es auch. Die haben am Ende immer alle gezogen. Ihr Sohn hat einmal gesagt, er hat will nicht. Ah, no risk, no fun. Aber ich glaube, es geht darum, dass man auch wirklich, in Wirklichkeit, das kommt dann sehr klar heraus, dass das ein Ausdruck der Liebe ist. Und deswegen ist Fasten etwas sehr Schönes. Christus spricht ja davon, dass wenn man fastet, ich sage es dann am Ende noch einmal im genauen Zitat, soll man kein trauriges Gesicht machen. Fasten ist etwas Schönes, weil es einen zu Christus hinführt, weil es einen Gott näher kommen lässt, weil es einen die wesentlichen Dinge des Lebens wieder kennenlernen lässt. Eben ein Geschenk, das ich aus Freien tue, deswegen gibt es eben nicht so viele Vorschriften. Fasten ist übrigens nichts, das ist eh klar, dass ich auf etwas verzichte, was sowieso gegen die Gebote Gottes ist. Also, es ist ein bisschen komisch, wenn jemand sagt, das hört man immer wieder, ich habe in der Fastenzeit mir vorgenommen, nicht zu lügen. Was ist dann, nach Ostern beginnst du wieder? Oder was ist das? Ja, aber muss man vorsichtig sein, dass man nicht auf Dinge verzichtet, die eh gegen die Gebote sind. Man verzichtet auf etwas nichts Sündhaftes, sondern auf etwas, was nicht so wichtig ist, um die wichtigeren Dinge wieder in den Blick zu bekommen. Und das ist vielleicht etwas, was ein bisschen verwirrt, weil wir halt doch auch Kinder unserer Zeit sind. Das Fasten ist durchaus populär, aber sehr oft nur aus innerweltlichen Folgen. Ja, Fasten ist gut, das mache ich immer in der Fastenzeit, das entschlackt den Körper sehr gut. Ja. Und ich brauche es eh für meine Linie und so weiter, und es ist das Frühjahr und dann habe ich wieder eine bessere Figur oder was weiß ich. Das ist es nicht. Ja. Gerne, wenn natürlich alle Gebote Gottes haben immer auch eine positive Auswirkung auf, das, auf die Welt, ist ja völlig klar. Ja. Gott will unser Leben ja nicht kaputt machen. Aber das Eigentliche sollte wirklich der geistliche Wert sein, ja, dass ich auf diesen Dingen faste. Deswegen gehört zum Fasten durchaus auch dazu, dass ich in der Fastenzeit zum Beispiel, oder es kann auch an einem Freitag sein, sage, ich verzichte auf Dinge, die jetzt nicht unmittelbar mit Essen zu tun haben. Also zum Beispiel am Freitag nicht ins Kino zu gehen oder nicht ins Theater, aufs Fernsehen zu verzichten oder nicht in die Disco, finde ich, könnte sein. Also ich finde es eh komisch, wenn man auch in der Fastenzeit plötzlich in die Disco gehen würde oder so. Das ist, oder auf große Feste veranstalten würde, sollte man als Katholik eigentlich nicht machen. Und das ist eigentlich auch sehr schön, wenn das gesellschaftlich prägend ist, dass man, also im katholischen Umfeld ist es eigentlich Gott sei Dank eh undenkbar, wir würden unseren Pfarrball nie in der Fastenzeit machen können. Es geht halt nicht. Ja. Andere, denen das wurscht ist, freuen sich über die billigeren Konditionen der Ball-Locations und machen ihre Bälle in der Fastenzeit. Also als Katholik geht man sollte nicht auf Bälle, Fastzeit oder auf Tanzveranstaltungen oder sonst etwas. Sollte einem bewusst sein, nicht? Also auch diese gesellschaftlichen Formen. Das ist das Fasten, das wir in der Fastenzeit kennen, wie wir es üben wollen. Der zweite Aspekt in der Fastenzeit speziell ist das Gebet. Auch hier muss man sagen, Beten ist natürlich immer wichtig. Ich kann nicht nur in der Fastenzeit beten und das dann wieder einstellen. Aber ich kann in der Fastenzeit durchaus einen besonderen Schwerpunkt auf das Gebet legen. Vielleicht, wenn ich mir vorgenommen habe, nicht zu fern zu schauen, habe ich mehr Zeit, ja, dann kann ich die Zeit füllen mit Beten. Ja. Oder ich nehme einfach auch Gebetsübungen vor, die ich sonst nicht mache, auch selbst wenn ich nach der Fastenzeit wieder aufhöre, aber zu sagen, nein, in der Fastenzeit nehme ich mir auf, vor, weiß ich was, jeden Tag ein Gesetz in Rosenkranz zu beten, oder wenn ich das schon mache, jeden Tag einen Rosenkranz zu beten, oder in der Fastenzeit gehe ich, weiß ich was, auch unter der Woche in die Messe, oder was weiß ich, also irgendwas mehr zu machen als sonst, das ist eben klassischerweise, wo man in der Fastenzeit sagt, da tue ich eben etwas, das lege ich einen Schwerpunkt immer auf das Gebet. Und der dritte Aspekt des Fastens in der Fastenzeit sind die Werke der Nächstenliebe. Auch hier darf man kreativ sein, sich Dinge suchen. Könnte auch Aufgabe einer Pfarre sein, hier besondere Dinge anzubieten vielleicht. wo man sozusagen sich einklinken kann, um Werke der Nächstenliebe, an Werken der Nächstenliebe teilzunehmen. Immer auch mit dem Aspekt, nicht nur innerweltlich gesehen, endlich passiert was für arme Menschen, das ist natürlich immer der Grund auch, aber auch der Aspekt ist wesentlich, dass natürlich der Dienst an den Brüdern und Schwestern immer auch eine Begegnung mit Christus ist. Ja, sollte man nie gegeneinander ausspielen und nicht sagen, mir geht es nur um das Soziale, also das andere ist nicht so wichtig. Wenn es wirklich ein echtes Fasten, ein Teil des Fastens sein soll, gehört das eben wesentlich dazu. Und ganz zum Schluss möchte ich noch auf eines eingehen, das auch schon ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und sehr, sehr wesentlich ist. Ich habe vorher schon davon gesprochen, dass wenn wir Ostern feiern oder das Kirchenjahr überhaupt feiern, dann erleben wir so den großen Bogen des Heilswirken Gottes, nicht? Beginnen wir bei Weihnachten mit der Geburt Jesu. Jesus wird erwachsen, Jesus leidet für uns. Wir haben in der Fastenzeit das Leiden sozusagen ausgekostet, haben uns mit ihm verbunden im Fasten. Jetzt feiern wir gerade die Auferstehung und so weiter. Es geht dann noch weiter bis zur Himmelfahrt, Geistsendung und so weiter. Und die Kirche hat so einen Rhythmus, wo das im Kleinen immer wieder stattfindet. Also jeder Freitag, Sonntag ist sozusagen wieder kleine Fastenzeit, kleines Osterfest. Kleine Fastenzeit, kleines Osterfest, damit sozusagen auch uns bewusst bleibt. Und wenn man so will, gibt es das noch kleiner. Nämlich auch schon, wenn ich die Feier der Messe selbst anschaue, ist jetzt wieder der gleiche Rhythmus. Kleine Fastenzeit, kleine Auferstehung. Ja, ist aber immer große Auferstehung, große Fastenzeit. Mit dem Bußakt in der Messe bis hin zu der Begegnung mit dem Auferstandenen in der Eucharistie. Und da gibt es auch, und das ist eben das, worauf ich jetzt besonders hinweisen will, diesen wirklich leiblichen Aspekt des Fastens, nämlich die eucharistische Nüchternheit. Es ist wirklich, und das sollte man wirklich wieder unters Volk bringen, nicht als Mühsamkeit, das ist jetzt wieder eine neue Vorschrift, sondern weil, wenn wir das brauchen, dass man eine Stunde vor dem Empfang der Heiligen Kommunion nichts isst, nichts trinkt, mit einer Ausnahme, nämlich Wasser. Ja, also wenn es sehr heiß ist, kann man Wasser trinken, aber keinen Saft, keine Milch, kein Kaugummi, nichts isst. Eine Stunde vor Empfang der Heiligen Kommunion. Das heißt, bei der Sonntagsmesse heißt das eine halbe Stunde vor Beginn der Heiligen Messe. Wenn jemand ohnmächtig wird, wenn er eine Stunde lang nichts isst, dann ist er davon befreit. Alle anderen sollen sich bitte daran halten. Ja, weil es einfach, wir brauchen, dass wir körperlich uns auch darauf einstellen, dass das, was wir in der Heiligen Kommunion empfangen, etwas anderes ist als gewöhnliche Speise. Ja? Und das ist eine kleine Fastenzeit, die man hält. Früher war es sehr viel strenger. Bis Pius dem 12. war diese Nüchternheit immer ab Mitternacht. Wenn ich die Heilige Kommunion empfangen wollte, durfte ich ab Mitternacht nicht mehr essen und nicht trinken. Deswegen waren die Messen meistens sehr früh. Pius der 12. hat es dann gelockert und hat es auf 3 Stunden verkürzt. Und hat für 3 Stunden für feste Speisen und alkoholische Getränke und 1 Stunde für nicht alkoholische Getränke. War ein bisschen kompliziert. Und dann 1964 wurde also es generell auf 1 Stunde verkürzt. Ich warne alle, wenn ich einmal zum Papst gewählt werde, werde ich wieder auf 3 Stunden verlängern. Weil ich glaube, es geht uns sehr gut. Einfach jedes Mal zu überlegen, möchte ich heute zur Kommunion gehen? Also bringe ich jetzt dieses Opfer? Ich habe Hunger, schaffe ich das jetzt? Und so. 1 Stunde ist lächerlich. Ja? Ich habe vor kurzem mit einem Mitbruder gewitzelt und habe gesagt, wenn ich Papst werde, dann werde ich Wiener Klassik im Petersdom einführen. Und der hat mir eine sehr lustige Antwort drauf gegeben. Wirklich? Gut, dann wähle ich dich. Also ich glaube nicht, dass ich Papst oder dass er Kardinal wird. Aber wie, die Warnung ist ausgesprochen. Nein, aber es ist klar, was gemeint ist. Nehmen wir das ernst, nämlich, wie gesagt, der liebe Gott braucht es nicht, aber wir brauchen es. Wir haben das notwendig und die Kirche schreibt uns das vor, als Hilfe, die Kommunion gut zu empfangen. Weil die Kirche eben nicht leibfeindlich ist, nimmt sie den Leib mit den Dingen, die er tut, sehr ernst. Deswegen gehört es zur Vorbereitung auf die Kommunion nicht nur geistig, sich damit zu beschäftigen, sondern auch immer auch körperlich. 1 Stunde vor Empfang der Kommunion, nichts zu essen, nichts zu trinken. Schließen möchte ich jetzt mit diesem schönen Zitat aus Matthäus 6, 16 bis 18, wo Christus über das Fasten spricht. Und wenn man das beherzigt, dann macht man es richtig, glaube ich. Und dann hat man vor allem den Schlüssel gefunden, was Fasten eigentlich will und was Opferbringen eigentlich bedeutet. Christus sagt, wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, das sage ich euch. sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber salbe dein Haar, wenn du fastest, und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der auch das Verborgene sieht. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten.